Für die, die ich noch nicht begrüßt habe, guten Abend, alle zusammen. Herzliche Grüße bringe ich mit, vom Raum Zürich nach Bern. Und Gott möge uns reichlich segnen heute Abend. Ich freue mich, dass ich da bei euch in Bern sein darf und freue mich auch, dass wir über das Thema miteinander sprechen können. Das Thema heißt heute: Welcher Währung lohnt es sich zu vertrauen? Es wird nicht eine Predigt sein, die so einen schönen runden Abschluss hat, sondern es wird eine Predigt sein, die uns zum Nachdenken, vielleicht an Dinge zu denken, die wir bis heute vielleicht nicht so gedacht haben. Währung. Was ist eine Währung? Ein Begriff, den man so im christlichen Bereich vielleicht nicht so oft braucht, aber im weltlichen Bereich relativ viel. Und dazu möchte ich schon mal darauf hinweisen, dass ich nicht einen Wirtschaftsvortrag geben werde, sondern über Parallelen sprechen, die wir aus dem Alltag kennen und in unserem christlichen Dasein oft nicht wahrnehmen. Wir reden hier zunächst mal von Geld. Kann mir jemand sagen, wie viele Verse in der Bibel stehen, die von Geld oder von Reichtum oder von Vermögen reden? 100, 200, 300, 400? Also machen wir doch schnell eine Wette. Wie viel? 400? Wie viel? 500? Wie viel? 1000? Boah. Wir müssen die Bibel etwas aufmerksamer lesen, meine Lieben. Es gibt nämlich in der Bibel Bibelverse, Andeutungen zum Geld, zum Reichtum, über den gerechten Umgang mit dem Geld in 2350 Verse. Haushälterischer Umgang mit Geld sind noch zusätzlich 2084 Verse. Und wenn wir die Gleichnisse von Jesus nehmen, wir haben in den Evangelien 38 Gleichnisse von Jesus. Und er selber spricht in diesen Gleichnissen 16 Mal über Geld und über den gerechten und richtigen Umgang damit. Schock, nicht? Ah, die Bibel spricht von Geld. Kann das sein? Aber wo sind die Zusammenhänge? Die Bibel ist nicht geldgierig, nein. Wir Menschen sind es viel mehr. Aber es gibt Zusammenhänge. Und die Zusammenhänge sind die, ich möchte es vielleicht anhand von, ich sage jetzt mal, vom allgemeinen Geld mal aufzeigen. Wir haben eine Geldwährung. Wir haben Schweizer Geld. Wir haben französisches Geld. Wir haben den Euro und so weiter. Die, die auf Reisen sind, die wissen, diese Geldmengen, die werden hin und her geschoben. Aber was ist denn dahinter, hinter diesem Geld? Dieses Geld, diese Währung, ist ein Ausdruck von einem bestimmten Volk, von einer bestimmten Politik, von einem bestimmten Land. Und die werden gegenseitig abgeglichen. Geld ist ein Garantiewert. Denken wir darüber nach, ein Land, eine Politik gibt uns eine Garantie. Jeden Tag gehst du mit dem Geld um, sei es mit Münzen, mit Papier oder was auch immer. Und mit diesem Geld handelst du, als ob gar nichts wäre. Dabei steckt dahinter eine Riesengarantie. Und warum ich diese Dinge betone, ist, weil wir dann im Nachhinein darüber reden werden. Eine Garantie, die ein Staat abgibt, die uns eine Sicherheit gibt. Es ist ein Dokument, ein Wert, der uns versprochen wird. Ein Wert, der auch mit der ganzen Wirtschaft eines Landes eingehalten wird. Stellen wir uns einmal vor, wir hätten das nicht. Geld ist ein Wertmaßstab. Früher, als es das noch nicht gab, als man Tauschwirtschaft hatte, da hat einer den Salatkopf gegen seinen Kaninchen eingetauscht oder was auch immer. Das heißt, es waren unklärbare Maßstäbe, die überhaupt nicht gestimmt haben. Und diese Währung, die gibt uns eine Garantie für einen verlässlichen Wertmaßstab. Somit können wir auch die Vergleiche mit anderen Währungen machen. Schweizer Starker, Franken, Vergleich mit. Wir haben hier etwas, was wir vergleichen können, wo man mehr oder weniger stark ist. Dann haben wir auch den Ausdruck. Eine Währung ist auch ein Ausdruck einer Wirtschaft, eines Schaffens eines Volkes. Es ist auch der Ausdruck einer Tüchtigkeit und gibt ein gemeinsames Verständnis. Wir in der Schweiz, wir reden alle, wenn wir von Franken reden, wissen wir alle, von was wir reden. Und das ist ein Ausdruck von unserer Tätigkeit in unserem Land. Aber ich möchte nicht über diese Frankengeschichte oder Währungsgeschichte weiter diskutieren, aber eines ist wichtig. Es schafft Vertrauen. Jeder in der Schweiz, der mit Geld umgeht, der hat Vertrauen in dieses Geld, in diese Währung. Ein gerechter Vergleich zwischen den Bürgern und deren Gütern. Alles messbar in Geld, in Währung. Es ist ein Wertmaßstab ebenfalls der Klassenbildung. Reich, arm und so weiter. Ich möchte aber von einer anderen Währung, von einem anderen Land reden. Vielleicht noch hier darauf aufmerksam machen, das, was wir in unserem Alltag für so natürlich halten, diese Begriffe, die ich jetzt gerade gebracht habe, mit denen wir umgehen, gibt es in dieser anderen Welt, von der wir heute Abend reden, genau gleich. Es ist der Begriff des Vertrauens. Es ist der Begriff des Vergleichs. Es ist die Garantie. Es ist die Dauerhaftigkeit. Nur diese Währung, die hat einen großen Unterschied gegenüber der vorgängig erklärten Währung. Die vorgängig erklärte Währung eines Landes, die ist abhängig wohl von der Tüchtigkeit eines Volkes. Aber sie geht dahin. Sie stirbt eines Tages. Sie vergeht. Und diese Währung, von der ich heute rede, die vergeht nicht. Und diese Währung ist nahe. Jesus oder der Johannes sagt einmal, da sprach er, der Johannes, tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das Himmelreich. Oft ist es ja für uns so, dass wir sagen, na ja, wir sind gläubig, wir haben irgendeine Vorstellung, was das heißen könnte. Und es gibt so viele Vorstellungen, die ich auch Währung nenne. Ob das jetzt irgendwo in einem Hinduismus oder in irgendeiner anderen Religion oder in irgendeiner Sektenform ist, Es sind alles Währungen für diese Leute. Wir haben aber eine Währung, von der Jesus spricht, und eine Währung, die die Jünger nicht ganz verstanden haben. Und die Jünger, die sagten eines Tages zu ihm, im Matthäus-Evangelium Kapitel 13, und die Jünger traten zu ihm und sprachen, warum redest du zu ihnen durch Gleichnisse? Er antwortete und sprach, euch ist's gegeben, dass ihr das Geheimnis des Himmelreichs versteht, diesen aber ist's nicht gegeben. Jesus spricht vom Himmelreich. Der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, von dem wird auch genommen, was er hat. Darum rede ich zu ihnen durch Gleichnisse, denn mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht, denn sie verstehen es nicht. Und über ihnen wird die Weissagung des Jesajas erfüllt, der da sagt, mit den Ohren werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen. Und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet es nicht vernehmen. Denn dieses Volk, dieses Volksherz ist verstockt und in ihren Ohren hören übel und ihre Augen schlummern, auf dass sie nicht dermaleinst mit den Augen sehen, mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, dass ich ihnen hülfe. Aber selig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechten haben begehrt, zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Jesus hat in diesem Evangelium, wird berichtet, von verschiedenen Gleichnissen, die er gebracht hat. Und mit diesen Gleichnissen hat er das Reich Gottes den Menschen nahegebracht, ihnen gezeigt, was in diesem Reich Gottes vorhanden ist. Ich sag's mal anders, wie diese Politik in diesem Reich Gottes vor sich geht. Was ist mit den Garantien? Was ist mit den Dokumenten? Was ist mit dem Wertmaßstab? Das sind alles Dinge, die Jesus dann in diesen Gleichnissen gebracht hat. Und hier in diesem Gespräch zwischen den Jüngern und zwischen Jesus haben wir einen ganz tiefgehenden Gedanken, den Jesus seinen Jüngern beibringt. Mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit offenen Ohren, mit hörenden Ohren hören sie nicht. Wir leben in einer Welt, die um uns herum viel mit sich bringt. Bewegung, Unsicherheit, Unzufriedenheit, Unglück, Tod, Mord, Krieg, Totschlag. Unsicherheit in der Wirtschaft. Alle diese Dinge stehen uns tagtäglich vor den Augen, vor den Ohren und vor der Gegenwart. Du weißt nicht, ob das Geld, das du in die Hand nimmst, morgen noch dein Brot bezahlen kannst. Das gab es auf dieser Welt. Wir sind in einer Welt, wo es notwendig ist. Und Jesus sagt es seinen Jüngern deutlich. Offene Ohren und offene Augen. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Versteht es doch jetzt mal. Hört auf zu schlafen. Werdet wach. Das ist die Botschaft, die Jesus seinen Jüngern gibt. Wie sieht es aus mit dem Reich Gottes? Und ich möchte hier ein Gleichnis von Jesus nehmen, das uns allen bekannt ist. Und dennoch möchte ich ein bisschen in die Tiefe gehen. Im Matthäusevangelium im 25. Kapitel, da lesen wir das Gleichnis von diesen 10 Jungfrauen und dann anschließend auch das Gleichnis von den Zentnern oder in einer anderen Übersetzung steht geschrieben Talenten. Matthäus 25, Vers 14. Gleich wie ein Mensch, der über Land zog, rief seine Knechte und tat ihnen seine Güter aus. Und einem gab er 5 Zentner, dem anderen 2, dem dritten 1. Und jedem nach seinem Vermögen und zog bald hinweg. Da ging er hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Zentner. Desgleichen, der 2 Zentner empfangen hatte, gewann auch 2 andere Zentner. Der aber einen empfangen hatte, ging hin und machte eine Grube in die Erde und verbarg seines Herrn Geld. Über eine lange Zeit kam der Herr dieser Knechte und hielt Rechenschaft mit ihnen. Da trat er herzu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte andere 5 Zentner dar und sprach, Herr, du hast mir 5 Zentner ausgetan, siehe da, ich habe damit andere 5 Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, Ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenig getreu gewesen. Gehe ein zu deinem Herrn, zu deines Herrn Freude. Da trat auch der hinzu, der 2 Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir 2 Zentner ausgetan. Siehe da, ich habe mit ihnen 2 andere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, Ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenig getreu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Gehe ein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 1 Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du bist ein harter Mann. Du schneidest, wo du nicht gesät hast und sammelst, da du nicht gestreut hast. Und fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, Du Schalk und fauler Knecht, wusstest du, dass ich schneide, da ich nicht gesät habe, und sammle, da ich nicht gestreut habe? So solltest du mein Geld zu den Wechslern getan haben. Wenn ich gekommen wäre, hätte ich das Meine zu mir genommen mit Zinsen. Darum nehmet von ihm den Zentner und gebt es dem, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Jesus antwortet auf die Fragen der Jünger, warum er in Gleichnissen gesprochen hat oder spricht. Und nun haben wir hier eines seiner Gleichnisse. Und dieses Gleichnis, darüber spricht er ja schon von den 10 Jungfrauen im Vorfeld, die Vorbereitung, die Euphorie, alle 10 Jungfrauen hatten ihre Lampen. Alle 10 Jungfrauen hatten ein Ziel, nämlich den Bräutigam kennenzulernen. Aber es gab 5, die waren so euphorisch und so unüberlegt, dass sie eigentlich nicht an den Verzug des Bräutigams gedacht haben. Der Bräutigam verzog. Sie schliefen alle ein, sie nickten ein. Sie waren müde vom Warten, wie auch wir manchmal als Gotteskinder müde sind vom Warten auf das Kommen Jesu. Ich kenne jemand, wir reden oft miteinander über den Glauben, aber bei jeder Gelegenheit, bei jedem Gespräch, wieso, wieso, wieso muss ich so lang warten? Vor 2000 Jahren, wenn er sagt, er kommt gleich, so sind unsere menschlichen Denkweisen manchmal. Wir setzen alles in Maßstäben, wir setzen alles im Messen, in unserem kleinen, kleinen Hirn gegenüber der Größe Gottes. Hier das Gleichnis ist mit, ich sage jetzt mal mit 3 Punkten, ein wunderbarer Vergleich. Wir haben hier diesen Herrn. Dieser Herr ist symbolisch, es gibt verschiedene Auslegungen oder Darstellungen, aber hier ist es symbolisch für Christus. Und der Herr zieht aus. Er zieht aus. Es ist das Königreich, was ihn bewegt. Wir können auch sagen, ein Symbol für Gott und sein Reich stellt dieser Herr dar. Und dieser Herr gibt seinen Knechten, wenn ich so sage, die Knechte, naja, das sind Menschen, die ihm gedient haben, seine getreue Diener. Etwas stilisiert könnten wir sagen, die seine Aufgaben und seine Befehle umgesetzt haben. Getreue Diener, die das gemacht haben, was er von ihnen erwartet hat. Nicht zwingend verlangt hat, sondern erwartet hat, ist ein kleiner Unterschied. Hier waren es 3 Knechte, in diesem Beispiel im Lukas steht von mehr. Aber sei dahingestellt, es ist sein Volk, Volk, das ihm zur Verfügung steht, symbolisieren diese Knechte. Und hier verteilt er sein Vermögen. Etwas ganz Interessantes. Er zieht aus und schenkt sein Vertrauen seinen Knechten, seinen treuen Dienern. Und seine treuen Diener nehmen das auf. 5 Talente für den einen, 2 Talente für den anderen und 1 Talent für den dritten. Und wenn wir jetzt uns überlegen oder mal schnell ein Rechnungsbeispiel machen, was sind denn diese Talente? Ich rechne gerne. Ich rechne es euch schnell vor. Also ein Talent hat Gegenwerte wie ein Denar. Ein Denar in der damaligen Zeit, ein römischer Denar, das ist ungefähr 15 Rappen. 15 Rappen oder gleich ein Tageslohn. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, mit 15 Rappen, das waren die Tageslöhne. Es waren auch die Silbermünzen. Wenn wir in der Bibel lesen, darum rede ich von Geld, dann reden wir auch von diesen Werten. Das sind in ungefähr sind das diese Größenordnungen. Es gibt da noch ein paar Unterschiede, aber was auch immer der Fall sei, akzeptieren wir es jetzt mal, dass diese stimmen. Ein Talent ist eine Anzahl Denar. Wer ahnt, wie viel? Ich mache es einfach. Ein Talent sind 6.000 Dinars. Und er hat einem jeden, hat er nicht nur ein Talent gegeben, dem einen, sondern fünf. Dem anderen zwei. Und wenn ich jetzt dieses Talent umrechne und sage 6.000 Dinar, naja, wie viele Löhne sind denn das? Ich helfe euch schnell, das sind 40.000 Löhne. Das heißt, 40.000 Löhne, naja, da kann man schon was recht verdienen damit, ne? Aber rechnen wir doch mal schnell um und sagen, wie viele Lebenstage sind denn das? Mit seinem Tageslohn, 6.000 Löhne. Wie viele Tage hat ein Mensch in etwa? Plus, minus. Mit 80 Jahren hat ein Mensch 29.800 Tage. Rund 30.000. Jetzt hat er hier 40.000 Tageslöhne bezahlt. Und der Mensch hat nur etwa 30.000 Tage. Wunderbar. Was schließen wir daraus? Er hat ihnen, wie wir es ganz in der Einleitung schon gehört haben, er hat ihnen die Fülle gegeben. Er hat ihnen alles gegeben, über ihr Leben hinaus. Er hat sie voll beschenkt. Wenn das so ist, was glauben wir denn, was das Gefühl von diesen Knechten gewesen sein muss, so reichlich beschenkt zu werden? Jetzt haben wir aber hier etwas ganz Besonderes. Naja, der eine, der hätte vielleicht sagen können, ja, ich habe jetzt da so 40.000, naja, und noch mehr, weil das ist ja nur ein Talent. Ne? Ja, ich lege mich in die Pension, jetzt in die Ruhe, mach nicht mehr weiter. In die christliche Pension, ich lege mich zurück und höre mir jetzt vielleicht schöne Predigten an und weiß ich was, aber Engagement, ja, keines mehr. Zwei von diesen, die haben ohne Auftrag, ohne von dem Herrn einen Befehl zu bekommen, er hat ihnen es nur geschenkt, diese Talente. Er hat sie ihnen hingelegt. Und was haben sie gemacht? Der erste und der zweite. Sie haben reagiert. Sie haben sofort überlegt, was machen wir damit? Sie sind ins Handeln gekommen. Sie haben sich bewegt und nicht auf das Ruhekissen gesetzt. Und ich glaube, hier ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Jesus uns in diesem Beispiel oder in diesem Gleichnis geben möchte. Hier sind zwei Empfänger, die sofort gewusst haben, was der Herr sich wünscht. Er braucht ihnen nichts zu sagen. Es war da. Sie haben ihn gekannt. Sie waren mit ihm verbunden. Sie haben seine Bedürfnisse und seine Wünsche ihm von den Lippen abgelesen oder von den Augen abgelesen, wie wir so schön sagen können. Das sind so die Talente, das sind die Fähigkeiten. Übersetze ich das auf uns? Was wollen wir damit erfahren oder uns überlegen? Wir haben Talente bekommen. Ein interessantes Wort, was auch zu Fähigkeiten heißt. Haben wir die Fähigkeiten, die Talente, die wir von unserem Herrn empfangen haben, haben wir die erkannt? Meine Lieben, ich glaube, es braucht doch einiges an Aufwand und einiges an Gebet und einiges an Ruhe, in der Stille, in das Innere hineinzugehen und sich überlegen, welche Talente habe ich von meinem Gott erhalten? Und das Interessante hier in der ganzen Geschichte ist, das Lob von dem Herrn, war für die beiden Ersten, die handelten, war es das Gleiche. Es ist nicht die Menge, die eine Rolle spielt, sondern es ist das Handeln. Was machen wir mit diesen Talenten, die wir haben? Sind wir zufrieden, die zu haben? Oder setzen wir die um? Stellen wir uns einmal vor, ein Land hat Millionen von Menschen. Und alle diese Millionen von Menschen, die würden nichts tun, außer zufrieden sein, dass sie Schweizer sind, Franzosen sind, Italiener sind. Keine Wirtschaft. Wo kommt denn das Geld her? Wo kommen denn die Fähigkeiten her? Christen, die schlafen, haben keinen Ertrag. Das ist die Botschaft, die wir hier raus haben. Erkennen wir unsere Talente? Was entscheiden wir, damit zu tun? Achten wir einmal auf die Gespräche auch zwischen Jesus und diesen Knechten hier. Da heißt es, dieser Herr hat mit ihnen gesprochen, hat gefragt, was habt ihr gemacht? Die einen mit 5 Talenten und der mit 2 Talenten haben genau dasselbe gesagt. Du hast uns gegeben, ich habe das und das gemacht. Und der Herr antwortete und sagt, du bist über wenig getreu gewesen, ich will dich über viel setzen. Gehe ein in deines Herrn Freude. Wunderbar. Das Handeln dieser Menschen, dieser zwei, hat ihnen das größte Geschenk, nämlich die Freude des Herrn, beschert. Ihre Tat, der eine mit viel Talente, der andere mit weniger Talent, das wurde nicht bewährt von dem Herrn. Die Menge spielte keine Rolle, sondern die Tat, das Handeln, das Aufwachen, das Empfangen und sofort etwas damit zu tun. Maßgebend ist das Handeln im Glauben und im Vertrauen. Nehmen wir aber das Gespräch mit dem anderen, der nur ein Talent bekommen hatte. Der sagte hier im Vers 24, ich wusste, dass du bist ein strenger Mann. Dieser Mann, er fing an mit seiner Rede, seinen Herrn zu beurteilen, zu qualifizieren. Die anderen zwei, die haben einen Dank erlebt und sie haben gesagt, du hast uns gegeben, wir haben genommen, wir haben gemacht, wir haben gehandelt. Und der andere sagt, du bist ein strenger Mann. Sie haben ihr Talent vergraben. Das Talent war nichts mehr nütz. Und es war gleich nachher, als der Herr zurückkam. Wir lesen in der Geschichte Jesus, was er dazu sagt und was er darüber denkt. Die zwei Ersten, die waren geprägt von einem ganz, ganz tiefen Empfinden. Ein Empfinden, das die Beziehung zu ihrem Herrn zum Ausdruck brachte. Nämlich Mut und Vertrauen. Sie haben vertraut und sie hatten Mut zum Handeln. Der nur ein Talent hatte, Vers 24, der hatte Angst, der hatte Sorgen, der wollte nach Regeln handeln, sich ja nicht zu Schulden kommen lassen, vorsichtig bis da und dorthin, keine Beziehung zu seinem Herrn. Das ist der Unterschied. Die einen haben aus der Beziehung heraus gehandelt und er hat nur aus der Beobachtung, aus der Erfahrung mit dem Chef, mit dem Herrn gehandelt. Zu welcher Gruppe gehören wir? Verantwortungsvolle Diener erkennen ihre Aufgabe, gewirkt und erzeugt durch den Geist des Herrn, dem sie dienen. Wem dienen wir? Was ist mit all den Versprechen, die wir erhalten haben von unserem Herrn? Mit all den Zusagen, dass wir ewiges Leben haben werden, dass er bei uns sein wird alle Tage bis an der Weltende, dass er uns das ewige Leben mit offenen Ohren und offenen Augen garantiert hat. Eine Währung, die nie einen Schaden erleiden wird. Eine Währung, die nie verfallen wird. Eine Währung, die keinen Vergleich hat mit irgendeinem anderen Glauben oder mit irgendeiner anderen Lehre. Achten wir doch darauf. Hier sagt der Petrus, und das wäre dieser Schritt zum Handeln, von dem ich gesprochen habe, dieses Spannungsfeld, das wir zwischen der Welt und zwischen dem Reich Gottes haben. Hier sagt er, nachdem allerlei seiner göttlichen Kraft, was zum Leben und göttlichen Wandel dient, uns geschenkt ist, durch die Erkenntnis des, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Wir sind berufen. Wir sind berufen, in dieses Reich hineinzukommen, das Realität ist. Dieses Reich, das nahe kommt. Nicht irgendwo ein ferner Himmel, von dem wir irgendwo etwas ahnen, wo unsere Überzeugung manchmal gar nicht so weit ist. Ich erinnere mich in meinen jüngeren Jahren, wenn es darum ging, in Diskussionen, um mit jemandem darüber zu reden, ja, weißt du, das ist alles so Theorie, alles so Philosophie, alles so weit weg. Beweis mir doch die Realität. Meine Lieben, da habe ich dann manchmal so in mir gedacht, was kannst du denn daherbringen? Was kannst du jetzt für Beweise bringen? Und ich habe keine Beweise gehabt. Es war nur ein Plappern. Ein Versuch. Lasst uns von diesem Plappern, von diesem Versuch wegkommen. Wir sind Bürger eines neuen Reiches. Durch Jesus Christus sind wir Bürger dieses Reiches geworden. Mit allen Rechten, mit allen Währungen, die dieses Recht und dieser Bürger auch haben darf. Geschenkt ist durch die Erkenntnis des, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche uns die teuren und allergrößte Verheißung geschenkt sind. Ich habe nicht viel versprochen vorher. Hier steht's. Nämlich, dass ihr dadurch teilhaftig werdet der göttlichen Natur, so ihr flieht die vergängliche Lust der Welt. So wendet allen euren Fleiß daran und richtet da in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit, und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Gottseligkeit. Und in der Gottseligkeit brüderliche Liebe. Und in der brüderlichen Liebe allgemeine Liebe. Denn wo solches reichlich bei euch ist, wird euch nicht faul noch unfruchtbar sein lassen. In der Erkenntnis unseres Herrn Jesu Christi. Wer aber solches nicht hat, der ist blind und tappt mit der Hand und vergisst die Reinigung seiner vorigen Sünden. Darum, liebe Brüder, tut desto mehr Fleiß, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wo ihr solches tut, werdet ihr nicht straucheln. Und also wird euch reichlich dargereicht werden der Eingang zu dem ewigen Reich unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Das ist die Botschaft. Wenn ich diese Worte von Petrus lese, dann glaube ich, dass wir alle die Fähigkeiten, die ich einer Währung angehängt habe zuvor, dass wir diese Fähigkeiten hier alle eingebettet haben. Es gibt nichts. Es gibt keinen Garantiemangel. Es gibt keinen Kollateralschaden. Es gibt keine Dokumente, die fehlen. Das Wort Gottes, die Berufung Jesu Christi, ist das eigentliche Dokument, auf das wir uns berufen dürfen. Und das ist das Dokument, was wir haben in unserem Herzen. Da suchen wir nicht mehr nach Beweismitteln, weil der Beweis, den bist du und ich. Wir sind die Beweise für die Erlösung. Wir sind Beweise für die Errettung aus der Sünde. Wir sind auch diejenigen, die durch ihn im Vergleich in der Brüderliebe, der Liebe untereinander verbunden sind. Da gibt es nicht mehr diesen Wettbewerb, diesen Vergleich, der hat mehr Talente oder der hat weniger Talente. Nein, es ist die Liebe, die uns verbindet. Und ich glaube, meine Lieben, das ist das, wofür wir oder warum, was wir anstreben sollten, anstreben müssen. Wir sind in einer Zeit, wo das Reich Gottes nahe gekommen ist. Ob das 100 Jahre sind, ob das 1000 Jahre sind, spielt keine Rolle. Diese Maßstäbe haben keinen Wert. Wert bist du. Wert bin ich. Und wenn ich jetzt einen Gedanken weiter noch führe, alle diese Fähigkeiten, alle diese Gaben, diese Wertmaßstäbe, die Vergleiche, all das, was ich gesagt habe, diese Tüchtigkeit, diese Tugenden, die hat er uns an Pfingsten und seinen Jüngern gezeigt. Und hier haben wir die Veränderung, die Währungsveränderung. Die Jünger, die sich versteckt hatten hinter Türen, Riegel und Schloss, die Angst hatten, weil sie nicht mehr wussten, was zu sagen. Sie hatten Angst vor Tod. Sie hatten Angst vor Verfolgung. Es wäre so schön, wenn wir Zeit hätten, würde ich gern ein Bild aufzeichnen von dieser Zeit, was da gewesen ist. Das sind wir uns manchmal gar nicht bewusst. Sie hatten Angst. Sie haben sich versteckt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wir gehen auf Pfingsttage zu. Meine Lieben, die Jünger wurden verändert. Deren Währungsdenken war plötzlich anders geworden. Denn der Geist Gottes hat diese Veränderung vorgenommen. Und ich wünsche mir so, dass wir diese Veränderung in unserem Leben ebenfalls erleben. Welche Währung willst du? Mit welcher Währung möchtest du weiterleben? Bist du zufrieden um ein paar Rappen? Oder möchtest du die Fülle? Möchtest du diese Talente, die der Herr austeilt, mehr als ein ganzes Leben fassen kann? Er möge uns diese Währung immer näher bringen, dass wir in dieser biblischen Währung, in diesem biblischen Reich denken. Und wenn es einmal irgend schwach wird oder manchmal nicht so ganz klar, mach den Vergleich mit der Währung der Welt, mit dem Geld, mit dem, was der Staat uns gibt. Und das ist viel mehr, was Jesus und sein Vater uns durch diese Währung gibt. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir für deinen Sohn Jesus, der uns so viel mitgeteilt hat, der uns so viele Beispiele gegeben hat, weil wir manchmal so harten Herzen sind, manchmal nicht verstehen, manchmal nicht begreifen können und wollen, weil uns so viele Dinge im Wege stehen. Herr, mögest du Gnade schenken, dass wir unser Herz öffnen, dass wir nicht auf das schauen, was um uns herum ist, dass wir nicht in Urteil und Verurteilungen und Beurteilungen uns hingeben, sondern dass wir in das hineinsteigen, was du uns geschenkt hast. Du, Herr, hast uns erwählt und hast uns mit dieser Wahl und mit dieser Erwählung hast du uns das ganze Garantiepaket mitgegeben. Ich danke dir dafür, für deinen Geist, der uns leitet und führt und deine Gemeinde bauen will, auch in diesen dunklen Zeiten. Führ uns in dir auch unsere innere Entscheidungen, dass sie dir, Herr Jesus, sich öffnen und dir hingelegt werden und unsere Unfähigkeit, wo wir etwas vergraben haben, weil wir Angst hatten, weil wir von Sorgen geplagt waren, vergib uns. Vergib uns unsere Schuld. Wir danken dir dafür. Amen.
Vielen Dank für die Predigt, lieber Rolf. Und das ist mir ganz persönlich auch ganz nahe gegangen. Und ich möchte dir gerade jetzt noch einen kleinen Vers anhängen aus dem Lukas, aus dem Kapitel 12. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft, was ihr habt und gebt Almosen, macht euch Geldbeutel, die nicht veralten, einen Schatz, der niemals abnimmt, im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und den keine Motten fressen.
Ich freue mich, dass wir mit neuem Elan, mit neuen Gedanken in den Alltag gehen dürfen und dass wir auch da in dem Alltag uns als Bürger mit Ausweis durch das Blut Jesu ausgewiesen als Bürger dieses Reiches verstehen und auch als Bürger dieses Reiches uns verhalten und handeln. Handeln hat Sieg gebracht. Schlafende und sich zur Ruhe legende Knechte sind unnütz. Das hat er hier auch gesagt. In die Finsternis, wo es Zähneklappern gibt. Das heißt, Finsternis heißt, sie haben keine Orientierung mehr. Sie wissen nicht, wohin. Es ist dunkel. Alle die Gedanken, die sie sich machen, sind wertlos. Keine Orientierung. Und Klappern, Zähneklappern, kann auch verstanden werden als dummes Zeug reden. Nicht nur Angst, sondern reden aus Angst und aus Dinge herausführen, die im Prinzip gar nicht stimmen. Das sagt Jesus in diesem Gleichnis. Ich wünsche, dass wir mit diesen Gedanken unsere Woche begehen können. Ich wünsche euch allen viel Kraft und Gottes Segen in jedem Schritt, den ihr im Alltag tun dürft. Lasst uns beten. Wir stehen auf mit dazu. Darf ich einen Wunsch äußern? Lasst uns das Vaterunser miteinander beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne uns und der Herr behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns. Er begleite unsere Schritte. Er begleite unsere Gedanken. Er begleite unsere Gefühle. Jeden Tag, wo auch immer wir stehen und gehen. Er sei mit dir in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Gott segne euch. Alles Gute.